Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Dios mio, was für ein Spieltag in der Liga. Jede Menge Partidazos, Golazos und Überraschungen. Der Meister hat schon wieder verloren, der Tabellenführer hat mal wieder gepatzt. Mega Stimmung auch dank Partidazo, nicht nur in Bilbao. In der Liga wurde auch ein neuer europäischer Altersrekord aufgestellt. Es gab einige strittige Abseitstore. Trotzdem kamen irgendwie insgesamt 29 Treffer in 9 Partien zusammen. Das ist ja ziemlich ungewöhnlich für La Liga. Sogar Getafe hat gewonnen. So viel Untippbares. Ich weiß irgendwie gar nicht, wo ich wirklich anfangen soll. Ich fühle mich wie nach 3 Espresso. Vielleicht weiß ja Alex, wo, wie, was. Servus.
Hola, buenas. Du bist ja atemlos. Was ist denn los?
Oh, durch die Nacht, ja.
Warst du beim Weihnachtsshoppen und hat dich das aufgeregt, oder?
Ich komme gerade vom Frauenarzt, da ist man da vielleicht ein bisschen aufgeregt. Aber auch, weil dieser La-Liga-Spieltag so voller Action war, so gar nicht langweilig La-Liga, wie wir sonst gesagt haben, sondern irgendwie war wieder richtig was los. Überraschung, unpredictable teilweise, ja.
Du weißt schon, dass das komisch klingt, wenn du sagst, du kommst vom Frauenarzt, ne?
Ja, gut.
Also nicht jeder weiß, der versteht den Kontext.
Das weiß bestimmt jeder, was ich da im Januar noch erwarte, dass ich natürlich mit meiner schwangeren Freundin dort war. Aber ja, es ist ja auch immer ein bisschen aufregend dann zu hören, alles in Ordnung, alles ruhig, der kommt in 3-4 Wochen hoffentlich und nicht viel früher. Aber ja, La Liga hat ja auch einiges an Action geboten und ich weiß echt nicht, wo wir anfangen sollen. Also wir können sofort über Rayo reden, über Getafe, den Wahnsinn in Sevilla, Barca irgendwie auch Wahnsinn, dann die Überraschung von Real.
Wir müssen, glaube ich, erstmal. Fangen wir an der Spitze an. Oben nach unten. Real Madrid 0-0 gegen Cádiz. Denn das ist ja recht schnell erzählt, wenn man ehrlich ist. So viel ist nicht passiert. Real hat es versucht. Cádiz hat im Cádiz-Stil gemauert mit 18% Ballbesitz. Und wie es halt so ist, oft gewinnst du solche Spiele, aber manchmal geht es halt nicht und dann geht es 0-0 aus. Story des Spiels zu Ende erzählt, oder? So kann man sagen.
Kann man es eigentlich zusammenfassen. Fast ein bisschen wie gegen Sheriff. Da waren es 31 Schüsse, jetzt gegen Cádiz waren es 36 Schüsse. Trotzdem kein Tor für Real Madrid, wobei jetzt auch nicht die ganz mega riesigen Chancen dabei waren, wie noch beim Debakel gegen Sheriff Tiraspol. Egal, Carlo Ancelotti hat danach gesagt, er konnte der Mannschaft nichts vorwerfen, weil sie es auf verschiedenen Wegen versucht haben, durch Kombination, durch Individuelles von Vinicius, durch viele, viele Flanken, die nicht wirklich präzise waren. Es war ein okayes Spiel, das Ergebnis geht dann aber trotzdem irgendwo in Ordnung, weil Cádiz, man weiß, was man kriegt. 18% Ballbesitz, ich glaube auch nur 55%ige Passquote. Das ist sogar noch ein bisschen weniger als der Durchschnitt, den sie sonst haben. Und trotzdem hat Real Madrid da nicht die volle Power ausgestrahlt, nicht die maximale Qualität an Gefahr. Deswegen konnte ich damit irgendwo leben. Carlo Ancelotti auch. Auch wenn das natürlich ein bitterer Punktverlust ist, aber lieber gegen Cádiz stolpern als vielleicht in den letzten Wochen gegen direkte Konkurrenten wie Sevilla oder Atletico. Deswegen, es war mal wieder an der Zeit. Ancelotti hat auch hervorgehoben, von wegen, man hatte in den letzten Wochen auch viel Glück. Das war dann jetzt eben mal aufgebraucht und so gab das dann eben mal den Patzer.
Wenn sie eins können, dann ist es halt ihr 0-0 ermauern. Auch Barca übrigens 0-0 gespielt gegen Cádiz. Also, muss man auch ein bisschen irgendwo den Hut vorziehen, ne? Beide Top-Teams, wobei, ob Barca jetzt ein Top-Team ist, sei mal dahingestellt, so tabellarisch zumindest, aber beide zu Null zu halten, musst du auch erstmal schaffen. Aber natürlich machen sie es im unschönen, wirklich biederen Cádiz-Stil. Von Minute 1 bis Minute 95 wird um den Strafraum gemauert. Und wenn sie da mal voll in ihrem Spiel sind, das können sie einfach. Ne? Ja. Konnten sie in der Saison nicht allzu häufig, um ehrlich zu sein. Also es hagelt ja eigentlich Gegentore. Gut, es gab noch ein 0-0 gegen Valencia, glaube ich. Aber ansonsten hagelt es ja eigentlich schon immer Gegentore. Beispielsweise gegen Getafe haben sie 4 kassiert, gegen Atletico 4, gegen Villarreal 3, gegen Espanyol 2. Also so sicher ist Cádiz hinten gar nicht. Aber wenn sie sich einmal so reinbeißen und ihren Abwehrflow haben, dann können sie mal 0-0 über die Zeit bringen. Also viel ist nicht passiert. Ja. Aus Realsicht, musst du abhaken. Ja. Gibt halt einfach so Spiele, da will es halt nicht klappen, da fällt es dir schwer, du bist doch ein bisschen müde, der Gegner beißt sich richtig rein. Genau. Kein Vorwurf, muss man abhaken. Sowas kommt vor, genau. Mein Gott, ist halt nicht mehr drin. Gegen Villarreal war es ja ein bisschen ähnlich, also gegen beide gelben U-Boote hat Real Madrid zu Hause nur 0-0 eingefahren. Aufreger des Spiels, und ich glaube, darüber sollte man viel länger sprechen als über das Spiel, war die Casemiro-Szene.
Ja, hat uns auch der Fabian geschrieben. Ich würde gerne eure Einschätzung zu der Grätsche von Casemiro hören. Für mich hätte sich Real dann nicht über eine rote Karte beschweren können. Und ich sag schon auch, so wie er da mit beiden Beinen, auch offener Sohle teilweise von hinten, auch unnötige Spielszene, also ob man da jetzt taktisch faulen muss, okay, aber dann so auf die Art und Weise, das war unnötig, auch ein bisschen dumm von Casemiro. Und ja, bei einer roten Karte hätte ich jetzt nicht gesagt, dass das eine Fehlentscheidung ist. Also Glück da für Real, oder?
Absolut, wirklich sehr viel Glück. Für mich ist das ohne Wenn und Aber eine rote Karte. Ich habe mir heute auch nochmal angeguckt in aller Ruhe bei der Vorbereitung auf den Podcast, das ist ohne Wenn und Aber eine rote. Ich habe auch einen Kumpel geschrieben, der hat mit Real und Barca und so überhaupt nichts am Hut, also nicht hier von wegen Fanbrille oder so, der sagt auch, boah, das muss rot sein. Vor allem ist unerklärlich, warum der VAR da wieder nicht interveniert. Gab eine ähnliche Szene in England bei Tottenham gegen Liverpool, wo Harry Kane aber von vorne reinspringt. Und auch da bleibt der VAR stumm und schickt den Schiedsrichter nicht an den Bildschirm. Das ist für mich das Unerklärliche. Also klar, der Schiedsrichter macht natürlich schon den ersten Fehler, denn das ist für mich straight red, also auch in Realgeschwindigkeit als Schiri auf dem Platz. Für mich ist das rot. Aber ne, man hat ja ein bisschen Mitgefühl, Mitleid mit den Schiris. Manche Entscheidungen sind schwer, gehen so schnell etc. Ich habe selbst sogar neulich ein Spiel gepfiffen. Das ist einfach manchmal super, super schwer. Der große, große Fehler liegt beim VAR. Der muss ihn da einfach darauf hinweisen. Kollege, für mich ist das rot, oder ich glaube, gelb ist nicht die richtige Farbe, schau es dir mindestens nochmal an. Und ich bin mir sicher, wenn der Schiedsrichter dann an den Bildschirm geht, dass er sich umentscheidet und rot zeigt. Sowohl bei Harry Kane übrigens, als auch bei Casemiro. Also für mich ist das zwingend eine rote Karte, ohne Wenn und Aber. Von daher hatte Casemiro da großes Glück.
Ja, ich versuche zumindest noch zu verstehen, was der Schiedsrichter da gesehen hat, weswegen das nicht gleich glatt rot war. Es war natürlich schnelle Bewegung. Der Gegenspieler stand jetzt nicht, sprich Casemiro ist nicht auf das Standbein draufgesprungen, sondern es war so im Laufen. Hat ihn jetzt auch gar nicht voll erwischt. Zum Beispiel gab es bei Real Sociedad auch eine rote Karte. Da kurz nach der Halbzeit sah Oyarzabal rot, weil der hat dann wirklich Jeremy Pino da mit offener Sohle so am Schienbein getroffen, auch im Lauf. Also da gab es eben den vollen Kontakt. Das war jetzt bei Casemiro nur dann so auch ein Kontakt, natürlich, keine Frage, aber eben nicht voll mit der offenen Sohle getroffen. Das hat es vielleicht ein bisschen gemildert. Also hätte sich nicht beschweren können, wenn er da vom Platz verwiesen wird. So Glück mal wieder für Casemiro, für Real. Aber das Foul von Oyarzabal war eben noch ein bisschen härter, noch ein bisschen direkter. Da auch glattrot hat der Schiedsrichter gleich gesehen, gut gesehen auch. Und da eben, ja, mit einem blauen Auge davon gekommen, der Carlos.
Übrigens, passend dazu haben wir eine Sonderfolge aufgenommen. So viel kann ich ja schon mal verraten. Es gibt ein Christmas-Present, ein Weihnachtsgeschenk für unsere Patreons, für unsere Supporter. Eine Sonderfolge wird auf Patreon so rund um Weihnachten, ich glaube ein, zwei Tage danach womöglich, gucken wir mal, publiziert. Und da wurde uns eine Frage gestellt. Warum kann es sein, dass Casemiro nicht so gemocht wird grundsätzlich? Und wenn ja, woran das liegt? Die Frage haben wir beide beantwortet in der Sonderfolge und wir haben jetzt vorab quasi schon Bildmaterial für diese Frage bekommen, woran es liegt, dass Casemiro vielleicht mitunter nicht der beliebteste Spieler ist. Genau solche Szenen sind es. Dass er da A nicht nur brutal fault oder sehr hart fault, sondern erneut damit davonkommt, nicht rot sieht. Gerade im Barca-Lager wird ihm das immer wieder vorgehalten. Also auf Twitter, da explodiert mein Twitter-Feed immer, wenn die Barca-Fans so, und wieder Casemiro nur gelb und wieder sieht er keine rote. Musterbeispiel dafür, aber mehr dazu gibt es dann in der Sonderfolge für die
Patrons. Frage war vom Manuel, haben wir eben schon vor ein paar Tagen aufgenommen, so vermutlich machen wir es am 25. oder so, geht die online. Aber wir haben ja noch ein bisschen heute aufzunehmen, vielleicht dann kommt nochmal ein Quickie am Donnerstag und deswegen kommt dann danach die Sonderfolge. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Ja, da eben Real Madrid mit einem kleinen blauen Auge davongekommen, war auch ein bisschen historische Partie. Also ich habe die 36 Abschlüsse erwähnt, das gab es das letzte Mal in der Liga, dass eine Mannschaft so viele Schüsse hatte. 2013, damals auch Real gegen Levante, damals war es aber immerhin noch ein 5-1-Sieg und so gesehen 36 Schüsse ohne eigenen Treffer, wenn man da auf die europäischen Top-Ligen schaut, das gab es in den letzten 10 Jahren irgendwie nur dreimal. So United hat mal gegen Burnley sowas, 2016, Chelsea gegen West Ham 2014 und Atalanta da den Negativrekord. 47 Schüsse ohne eigenen Treffer 2019 gegen Empoli, da jetzt Real Madrid irgendwo schön gescheitert, aber es haben auch so die ganz klaren 100%igen Chancen gefehlt, deswegen, ja, ist irgendwo das Unentschieden verdient, auch wenn es nicht schön war von Cádiz, aber irgendwo sage ich, Cádiz hat so diesen eigenen Spielstil und wenn man damit nicht klarkommt, ist man selbst schuld. Also für mich gehört Cádiz trotzdem noch irgendwie in die Liga, sie bringen da Farbe rein, sind dann ein ganz eigener Stil, auch wenn das destruktiv ist, keine Frage, aber irgendwie hat da Cádiz in meinen Augen mehr Daseinsberechtigung als jetzt FC Elche oder so, aber zum FC Elche kommen wir ja später noch, wobei, wenn wir doch schon dabei sind, hätte ja auch Elche mal wieder fast gepunktet jetzt am Wochenende. Auf einmal steht es 2-2 im Camp Nou, aber im Endeffekt, the kids are alright, die Kids retten den FC Barcelona. Chutkla 22 Jahre, Gavi 17 Jahre, Nico 19 Jahre machen die Tore beim 3-2-Sieg. Puh, das ging ja dann auch nochmal gerade so gut. Wann war das? 85. Minute des 3-2.
Passend zum Narrativ, ne? Die Kids, die Jugendspieler retten den FC Barcelona. Xavi hat das ja auch nach dem Osasuna-Spiel gesagt. Sondern wegen aktuell kann man sich nur auf die Jugend verlassen. Die geben alles, die retten den Verein oder halten ihn ein bisschen über Wasser. Und Klammer auf, ohne dass es ausgesprochen hat, aber und von den Veteranen kommt nicht so viel, Klammer zu, so ein bisschen. Das war der Tenor in den letzten Wochen und passend dazu eben. Ne? Du hast ja angesprochen, die drei Torschützen, alles Jugendspieler. Chutkla im zweiten Profispiel überhaupt, wobei in Osasuna, glaube ich, keine Ahnung, 2 Minuten überhaupt auf dem Platz stand, im ersten Startspiel überhaupt in der Startelf direkt getroffen und unabhängig von seinem Tor ein richtig starkes Spiel absolviert. Also wirklich, wo du dir denkst, wow, warum hat er vorher nie irgendwie ja auch nur eine Sekunde gespielt, also außer Osasuna natürlich, und vor allem, wo du dir denkst, wie kann der so schnell, so gut direkt Fuß fassen in der Mannschaft, weil er hat wirklich gespielt, als wäre er schon ein Jahr da. Ja. Also die Runs waren da, er hat sich Szenen erarbeitet, Abschlüsse, das war wirklich wie ein richtig guter La-Liga-Stürmer.
Wie das, was man sich vielleicht von einem Luc de Jong vorstellt, einfach ja, nicht lang fackelt.
Aber der kann halt nicht laufen. So, ja. Also von daher traurig.
Aber natürlich. Auch allein schon sinnbildlich, er macht das Kopfballtor nach der Ecke. Hat Luc de Jong schon ein Kopfballtor? Ja. Also dafür wurde
vor allem zeigt es halt auf, du brauchst halt diesen Luc de Jong halt überhaupt nicht. Nimm halt, wenn du einen Notnagel im Sturm brauchst, nimm halt einen aus La Masia, vom Barça B, aus der Jugend. So, hat ja wunderbar funktioniert. Also hat wirklich ein tolles Spiel gemacht, mich absolut überzeugt, Chutkla. Chutkla war da wirklich, wirklich stark, ziehe ich meinen Hut vor. Wirklich stark war natürlich auch Gavi, der sich in die Rekordbücher eingetragen hat. Drittjüngster Torschütze in der Vereinshistorie des FC Barcelona ist er durch sein Tor, denn auch er hat zum ersten Mal ein Profitor erzielt.
Lass mich raten.
Ach so, willst du raten?
Ich schätze mal Fatih natürlich, der hat den Rekord aufgestellt und dann Bojan, oder?
Ja, genau. Fatih erster, Bojan zweiter. Ja. Jetzt kommt eben Gavi mit 17 und irgendwas. Wir haben Barca-Welt hat's getweetet. Ja. Die genauen Altersangaben. Und Messi ist nur Vierter. Also Messi auf Platz 4 verdrängt.
Stimmt, den gab es ja auch mal.
Den gab es ja auch mal. Der hat ja auch mit 17 und irgendwas, glaube ich, getroffen. Ne? Also von daher, Gavi grandios. Also diese Drehung, ne? Wie er den Ball so mit der Hacke weiterleitet, sich dreht und dann, finde ich, im Iniesta-Stil dieses Tor erzielt. Also auch diese Drehung, diese halbe Pirouette war Iniesta-Style, denn hat die Bälle sehr, sehr gern so angenommen. Und dann mit dieser Dynamik an den Strafraum, kurze Körperwackler, ne? Toller Abschluss, flach links unten, ohne dass er zu hart schießen kann, aber einfach sehr platziert. Also Golasso eines La Masia-Spielers. Tut natürlich dem ganzen Camp Nou und Barcelonismo gut, sowas zu sehen.
Das war schon ordentlich. Also wenn du nach 19 Minuten damit 2-0 führst zu Hause, es läuft einfach, man merkt so ein bisschen Befreiung, da fällt was ab von den Jungs, es läuft auf einmal wieder ein bisschen flüssiger, direkter, schneller nach vorne. Ja, wie ist dann trotzdem zu erklären, dass die Mannschaft da dann wieder einbrucht? Also Elche hat natürlich auch viel getan, 4 Wechsel schon so nach dem Seitenwechsel, bis dann diese verrückten 90 Sekunden passiert sind. Und auch da hat man wieder gemerkt, du hast eben schon angesprochen, die Jungen, die liefern, aber die Alten irgendwie, Alba pennt da einmal ein bisschen aus. Wenn man jetzt Araujo auch als alt bezeichnet, der war ja dann beim zweiten Gegentor meilenweit weg.
Warum soll man den als alt bezeichnen? Der ist natürlich jung.
Ja, aber er ist schon eher ein Erfahrener, so meine ich. Und auch Longley ein bisschen hüftsteif.
Naja, im Endeffekt hat Araujo zweimal wirklich nicht gut ausgesehen bei beiden Szenen. Und da sind wir auch beim Thema Jugend. Ne? Jugend forscht, also sprich, sie hauen sich rein, geben alles, aber natürlich machen Jugendspieler und Araujo zählt da auch weiterhin dazu. Oder junge Spieler machen halt natürlich auch Fehler, ne? Fehleinschätzungen. In dem Fall hat er erst den Ball per Grätsche nicht richtig erwischt, glaube ich. Dann einen Fehlpass gespielt und dann am zweiten Pfosten seine Position. Er war ja rechter Innenverteidiger. Und der Dreierkette im Rückraum dann verlassen, weil er übermotiviert dann am ersten Pfosten jemanden decken wollte, der aber eigentlich schon gedeckt war von Longley und von Busquets und sogar Eric Garcia waren alle drei im kurzen Pfosten und er rennt halt übermotiviert dahin, um seinen Fehlpass da auszumerzen. Ja,
dachte halt, er war da wieder Innenverteidiger, war aber da ja Rechtsverteidiger in dem Spiel.
Genau, also rechter Innenverteidiger quasi in der Dreierkette, so haben sie ja aufgebaut. Ja. Fehler, die nicht passieren dürfen, die irgendwo, naja, was ist unerklärlich? Erklärlich ist es schon, weil er spielt einen Fehlpass und ist dann übermotiviert und will es halt unbedingt wieder wettmachen, indem er sagt, oh, den kläre ich jetzt selber und vergisst völlig, dass er welche Position er hat, guckt nicht, dass er einen Gegenspieler da hat, in Mia, glaube ich, war es. Ja, muss man dran arbeiten natürlich, also Barca nach wie vor überhaupt nicht sattelfest hinten. Die Gegner können aus sehr wenig sehr viel machen. Auch Osasuna ja zwei Tore mehr oder naja, aus dem Nichts war es jetzt nicht unbedingt, aber es fällt den Gegnern halt immer sehr, sehr leicht, gegen Barca zu treffen. Und das ist nach wie vor ein Problem. Longley ist auch wackelig, auch wenn er jetzt nicht unbedingt so Aktien hatte. Wobei beim ersten Tor sieht er auch wieder nicht gut aus. Da ist er hüftsteif, geht nicht richtig hin. Da sind wir schon beim Thema erfahrene Spieler. Ne? Da musst du einfach als, weiß nicht, wie alt er jetzt ist, 26, im vierten, fünften Jahr in La Liga. Das ist so schlecht. Also da sind wir auch wirklich beim Thema Qualität. Das ist nicht gut genug so. Also da muss Barca einfach dran arbeiten. Aber nach vorne war es wirklich gut. Also das Spiel gegen Elche hat mir echt gut gefallen. Positionsspiel war gut, da war Zug drin. Sie haben mit Selbstvertrauen gespielt, technisch stark, Positionsrochaden. Ja. War ein gutes Spiel. Hinten immer wackelig, aber vorne war das auch verdient.
Ja, wackelig auf jeden Fall, ist ja auch historisch gewesen. Also Elche hat die letzten 12 Duelle gegen Barca gar nicht getroffen. Das letzte Tor im Camp Nou war 1978. Ja, und jetzt irgendwie in diesen verrückten 90 Sekunden in der zweiten Spielhälfte treffen die auf einmal doppelt. Ging ja am Ende noch gut aus, war dann auch ein verdienter Sieg. Ich fand's auch spannend, was dann immer so Kommentatoren sagen, von wegen, Xavi hat keine andere Wahl, muss auf die Jugend setzen, hat eigentlich nur Jugendliche. Ja, aber auf der Bank sitzen ja trotzdem noch Coutinho, Puig, Mingesa, Luke de Jong, Umtiti, also es gäbe da auch noch andere, wo man halt wieder über das Thema katastrophale Kaderpolitik, Kaderplanung von Bartomeu und Co. reden müssen, dass man da auch einfach selbst schuld ist einfach an dieser Situation, dass man Barca B die Talente wegnehmen muss, aber aktuell, da hat es jetzt funktioniert, egal ob da Jutla, wie viele Spiele hat der schon gemacht in der Zwei- oder in der Jugend generell, ist er noch nicht so lange dabei.
Also grundsätzlich ist er ja kein La Masia-Zögling wie alle anderen, sondern er kam ja erst vor der Saison von Barca, von Espanyol B zu Barca B, also wurde verpflichtet quasi. Von daher ist er ja gar kein wirklicher FC Barcelona Nachwuchsspieler, sondern eine Verpflichtung auf niedrigem Niveau macht ja Barca sowieso gerne, ne? Dass er auch von anderen Jugendmannschaften einfach Spieler dann verpflichten. Es Abde beispielsweise, der erneut grandios war auf links, da gedribbelt, gewuselt ins 1 gegen 1, der wurde auch vor der Saison verpflichtet von Hercules. Dritte oder vierte Alicante. Liga spielen die aktuell, ne? Hercules Alicante, so. Also auch das ist ja kein La Masia Nachwuchsspieler, sondern er wurde halt einfach zu La Masia dazu geholt, gekauft. Ja. Weil Barca das einfach auch sehr, sehr häufig macht. Also ja, gehört schon auch dazu zur Story, ne? Dass es sehr talentierte Spieler sind, aber die nicht unbedingt bei Barca ausgebildet wurden, sondern
Ja. Okay. Eine Sache hätte ich zu dem Spiel noch. Wir hatten generell an diesem Spieltag so zwei, drei Spiele mit strittigen Abseitsszenen, wo dann das Tor gezählt hat. Das war bei Rayo der Fall, bei Bilbao der Fall und jetzt eben auch Barca da beim 3:2. Also ist ja immer die Frage, wenn man das Standbild hat, ist da der Ball wirklich schon vom Fuß weg da beim Abspiel von Dembélé, glaube ich, dann auf Gavi beim 3:2, was da Nico erzielt hat. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, das Tor wird nicht gegeben, weil für mich ich war auch, da schon mehr Körper von Gavi durch, aber
ich hätte auch gedacht, dass es zurückgenommen wird. Es sah für mich aus, als wenn er irgendwie mit dem Knie ein bisschen im Abseits war. Übrigens genauso bei Iñaki Williams beim Athletic Club gegen Betis. Da dachte ich auch, dass er 1-0 nach, was war es, eine Minute, zwei Minuten, ne? Hätte ich auch gedacht, nur vom Standbild her dachte ich mir, oh shit, das Knie wird ein bisschen da diese 2-3 Zentimeter weiter vorne sein. Grundsätzlich kann ich jetzt nicht sagen, ob da so genau gemessen wurde und es nicht so war oder ob man gesagt hat, ja, wird schon, ungefähr, passt schon. Mir persönlich wäre es lieber, wenn es so gemacht wird. Ja. Also, dass man mal nicht 5 Minuten lang wirklich das Millimetermaß rausholt und da genau misst, wie es eigentlich in den letzten 3 Jahren immer der Fall war, sondern dass man guckt, ja, okay, ungefähr gleiche Höhe, auf dem ersten, zweiten, vierten, fünften Blick ist es nicht, abseits, also messen wir jetzt auch nicht 3 Minuten nach.
Also kann man es auch nicht genau auflösen. Genau. Da sage ich dann schon auch, warum nicht häufiger mal im Zweifel für den Stürmer, wenn man es nicht auflösen
kann. Ehrlich gesagt, grundsätzlich, also wenn das so die Handhabe sein sollte, weiß ich jetzt nicht. Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass man wirklich nicht das Haar in der Suppe sucht, sondern wenn du mit dem Eye-Test nicht sagen kannst, es ist abseits oder nicht, dann lass das Ding gelten. Und in dem Fall hatte Barca vielleicht auch Glück, kann schon sein.
Ja, an diesem Spieltag gab es da eben so 3 strittige Abseits-Szenen, auch noch bei Rayo, da hat das Tor auch gezählt, was ich dann auch gut finde, aber muss es eben auch einheitlich sein. Ich erinnere mich da, oder Madridistas erinnern sich bestimmt an dieses Mariano-Tor in Getafe, was da nicht gezählt hat, was man auch nicht wirklich aufschlüsseln konnte, ob das dann Abseits war im Endeffekt, wann da bei welchem Frame der Ball den Fuß verlassen hat des Vorlagengebers. Aber gut, das ist eben weiter das übliche Thema, keine einheitliche Linie. Ein bisschen mehr Spielraum, ein bisschen mehr im Zweifel für den Stürmer, fände ich schon auch gut. Wir haben noch ein großes Thema beim FC Barcelona. Es gab jetzt mal wieder, Thema Demokratie, eine große Abstimmung. Das Projekt Es bei Barça ist jetzt abgenickt im Sinne von, wird jetzt anlaufen. Die Mitglieder haben, glaube ich, zu 88% sich dafür entschieden. Dann erzähl mir mal, woher jetzt die 1,5 Milliarden Euro kommen, wie das ablaufen soll.
Also grundsätzlich muss man erst damit anfangen, es war die erste Online-Wahl in der Geschichte des FC Barcelona, rein online. Alles virtuell passiert, alle Vereinsmitglieder, die stimmberechtigten Vereinsmitglieder konnten eben online abstimmen über Website, App oder wie auch immer. 48.000 Socios nahmen teil, entspricht ungefähr 44% der Vereinsmitglieder, die dann mit abgestimmt haben, und wie du es gesagt hast, 88% stimmten für ja, mussten abstimmen, denn Projekt kostet ein bisschen was, 1,5 Milliarden Euro kostet der komplette Stadionumbau, darunter ist eben nicht nur das Camp Nou, wird natürlich modernisiert, längst fällig, haben wir ja 1000 Mal hier thematisiert, aber auch Infrastruktur wird umgebaut, natürlich rund um das Stadion, der Palau Blaugrana, wo die Basketballer und Handballer spielen, der wird umgebaut, allein der kostet 400 Millionen, dieser Umbau. Nur das
Camp Nou, auch da auf dem gleichen Gelände.
Ne? Genau, ist auf dem gleichen Gelände. Ja. Nur das Camp Nou beispielsweise kostet 900 Millionen. Also da sind wir schon bei über 1 Milliarde. Dann bauen sie ein bisschen, wie gesagt, Infrastruktur, bauen irgendeinen Busparkplatz, den Campus bauen sie neu, Bürogebäude, all solche Sachen. Deswegen 1,5 Milliarden und es gibt einen Kredit von der Investmentbank Goldman Sachs. Ja, und darüber mussten die Vereinsmitglieder abstimmen. Haben das ratifiziert, haben das abgesegnet. Ja, historisches Ereignis. Losgehen soll es schon im Sommer voraussichtlich. Also diesen Sommer, Umbaumaßnahmen wird beginnen. Werden beginnen, alle Madridistas wissen, das kann sich ein bisschen ziehen, vor allem du weißt das, ne? Baustelle Bernabeu. Bis zu 4 Jahre wird der Umbau dauern. Und jetzt kommt es in der Zeit, muss Barca, genauso wie Real Madrid, für voraussichtlich 1 Jahr, und zwar im übernächsten Jahr heißt es, umziehen in ein anderes Stadion. Und da steht noch nicht fest, wohin sie umziehen. Es kann sein, dass sie eben ins Jugend-Frauenstadion ziehen, also ins Johann-Cruyff-Stadion. Das ist auch so wie Valdebebas, nur so eine halbe Stunde außerhalb der Stadt. Ich war neulich nämlich da, wirklich nicht geil. Also, boah, furchtbar, da hin zu müssen. Da könnte es sein, dass sie spielen in der einen Saison oder sogar im Olympiastadion auf dem Montjuic, wo ja früher Espanyol seine Heimspiele ausgetragen hat.
Okay.
Da hast du schön, glaube ich, sogar eine Tatanbahn. Also wäre zumindest ein großes Stadion, weil das Johann Cruyff ist ja sehr klein. Genau, also sehr ambitioniertes Projekt, sehr, sehr turbulent alles, aber eben abgesegnet von den Vereinsmitgliedern und wird auch mal Zeit, wenn man ehrlich ist.
Absolut. Haben wir schon öfter gesagt, wie da der Beton bröckelt und teilweise noch irgendwie neue Stahlträger jetzt die Tribünen stützen müssen, weil das vielleicht alles gar nicht mehr so hundertprozentig ist. Die Toiletten sehr überholt und veraltet, da wird es auf jeden Fall Zeit. Ähnlich ja auch im Bernabeu. Es sind ja nun mal auch sehr, sehr alte Stadien. Aber immerhin, Real Madrid hat den Vorsprung da. So heute in einem Jahr soll es dann schon wieder eröffnet sein, soll es dann fertig sein. Man ist wohl auch mehr oder weniger im Zeitplan. Die Kosten sind ja auch auf 875 Millionen Euro gestiegen. Also wie jetzt beim Camp Nou mit 900 Millionen, das ist schon nah dran. Falls man sich jetzt fragt, woher kommen diese 1,5 Milliarden Euro oder macht das überhaupt Sinn, das ist ja so die große Sache, ohne dass ich jetzt euren Artikel gelesen habe. Man weiß ja, Barca wird ja trotzdem noch jedes Jahr riesen Umsatz machen, sprich 700, 800, 900 Millionen Euro. Und da ist dann, hast du dann natürlich, findest du Geldgeber, die dann darauf vertrauen und dir dann so einen Kredit ermöglichen, um dann zu sagen, hey, in den nächsten 30, 40 Jahren zahlst du das dann jährlich ab mit irgendwie 30, 40 Millionen oder so. So geht sowas zusammen. Wenn jetzt Barca irgendwie komplett pleite wäre, irgendwie keine Zukunft hätte, ohne dass man wirklich sagen kann, die nehmen ja trotzdem noch enorm viel ein, dann würde es so einen Kredit auch nicht wirklich geben. Aber Barca wird ja immer noch irgendwo oben mitspielen, jede Menge Umsätze generieren durch Trikots und Stadion und so weiter. Deswegen gibt es da überhaupt so die Möglichkeit für Kredite, ist ja mit Real Madrid ähnlich, wo man ja auch erstmal Kredit aufnehmen musste, jetzt 875 Millionen Euro. Soweit dazu. Aber da habt ihr wahrscheinlich noch mehr geschrieben.
Genau. Wer sich für dieses sehr komplexe, tiefgründige Thema interessiert, da gibt es wirklich ein paar sehr, sehr interessante Artikel auf Barca-Welt. Also in dem aktuellen sind die auch alle anderen verlinkt. Es gibt eine Bildergalerie, da kann man sich angucken, wie das alles aussieht. Es wird auch verlinkt auf die PDF-Datei, die der FC Barcelona publiziert hat, wo wirklich alles erklärt wird, wo die mit Zahlen und Schaubildern und wirklich alles darlegen für alle, die sich interessieren. Also guckt auf
Barca. Klingt transparent, klingt gut.
Demokratie, ne? Ein bisschen, ja. Gar nicht mal so schlecht. Also hat ja auch Laporta sehr gelobt, ne? Hier, wir sind Messi und Club, das sieht man daran, demokratischer Verein, dies, das. Aber unabhängig davon, komplexes Thema, wichtig für Barca, wer sich dafür interessiert, die Hintergründe zu erfahren, checkt barca-welt.de, da gibt es, wie gesagt, einige Artikel dazu. Ansonsten, ja, absolut notwendig natürlich, das Ding umzubauen, aber 4 Jahre, eins davon in einem anderen Stadion, das wird schon happig. Also da kommt auch einiges zu auf den FC Barcelona, nicht nur finanziell natürlich.
Ja, okay, da sind wir gespannt. Dann wäre es dann 25, na gut, wenn es 22 beginnt, wäre es dann 26 die Fertigstellung. Da wird Real Madrid schon ein bisschen mehr eingenommen haben bis dahin, aber gut, schauen wir mal. Wir haben noch einiges mehr an diesem, 18. Spieltag, natürlich das Topspiel in Sevilla, die Festspiele bei Rayo gehen weiter. Nach einem Break kommt jetzt als erstes der neue Altersrekord aus La Liga für Europas Top-Ligen. Also, bis gleich. Es gibt einen neuen Altersrekord für die europäischen Top-Ligen, den ältesten Hattrick-Torschützen ever. Wir reden von 39 Jahren und 241 Tagen. So alt ist jetzt der älteste Hattrick-Schütze in Europas Top-Ligen. Und sein Name ist Jorge Molina. Hat den FC Granada zum 4-1-Sieg gegen Mallorca geschossen. Das war schon mal ziemlich beeindruckend. Wurde dann natürlich gehuldigt. Standing Ovations. Hat ja noch in der 91. Minute damit so einem Flachfernstoß das 4-1 gemacht. 3-1 war es sogar. Bei seiner Auswechslung dann hochgejubelt. Also da schon mal Respekt, in dem hohen Alter noch irgendwie einen Hattrick zu machen. Gibt es ja auch nicht mehr so oft in La Liga. Einen der letzten hatte Joaquin erzielt. Ich glaube letztes Jahr. Der war damals noch 38 Jahre, 140 Tage. Hat so gesehen bisher den Rekord gehalten. Und jetzt Jorge Molina, was meinst du, wer war in Deutschland der älteste Hattrick-Torschütze? Ist noch nicht so lange her.
Och, die Frage trifft mich jetzt unerwartet.
Ja.
War nicht abgesprochen.
Könnte noch vor 2 Jahren, vor 3 Jahren vielleicht gewesen sein.
Ältester Hattrick-Torschütze in Deutschland. Boah, da muss ich jetzt im Hirn kramen.
Absoluter Kultkicker.
Wenn das gar nicht so lange her war.
Hat für einige Vereine gespielt.
Boah,
Deutscher?
Ich bin voll auf La Liga hier in dem Podcast. Ich bin unvorbereitet. Komm, löse auf.
Es war Claudio Pizarro. Der hat mit 37 Jahren und 151 Tagen den Hattrick-Bundesliga-Rekord, aber jetzt eben Jorge Molina für Europas Top-Ligen. Das schon mal absolut erwähnenswert beim 4-1, dass Granada überhaupt noch so hoch gewinnen kann. Haben wir jetzt auch vor dem Spieltag erst 17 Tore gehabt, jetzt 21 immerhin. Es geht doch irgendwie und sich da mal ein bisschen Luft verschafft vor der Abstiegszone. Das war es eigentlich auch schon zu dem Spiel. Absolutes Lebenszeichen auch mal wieder der FC Getafe. Es sah ja lange nach 0-0 aus gegen Osasuna, irgendwie nicht viel passiert und dann hauen die auf einmal noch in der 93. Minute einen raus.
Ich bin stinksauer, ich habe 0-0 getippt.
Ja,
also kotzt mich ja an, ey.
Ja. Also da plant man die Punkte schon ein, reibt sich die Hände und dann 93. Minute.
Übrigens war es bei, wir sprechen ja später über das Spiel, aber bei Sevilla Atletico ähnlich. Da habe ich 1-1 getippt und auch da in der 88. kurz zum Schluss. Das sind halt 8 Punkte, die mir fehlen, ne?
Tja.
Mann, ey.
Mann, ey, bitter. Ja, Getafe lebt und ist dadurch jetzt erstmals wieder aus der Abstiegszone rausgesprungen. Jetzt 15 Punkte auf Platz 16, aber gut, Elche auf 17, Alaves auf 18 haben auch 15 Punkte. Also bleibt es dann natürlich weiter eng. Levante ist erst am Montagabend im Einsatz. Ja, Getafe lebt und volles Leben ist natürlich auch weiter bei Rayo Vallecano. Also wir haben schon oft gesagt, was für Festspiele das zu Hause sind. Und ja, ihr kennt die Statistiken, habt ihr bestimmt schon mal gehört. 9 Heimspiele, 8 Siege, ein Unentschieden. Keine Mannschaft in Europas Top-Ligen hat mehr Punkte zu Hause geholt als Rayo Vallecano. Sie sind da mit 25 Punkten auf einem Level mit PSG. Die haben auch so viele. Also ja, aber es ist PSG. Und es ist kein Aufsteiger. Es ist nicht einfach das kleine Rayo.
Wahnsinn. Mehr kann man da gar nicht sagen als wow. Also wirklich, wirklich. Jeden Hut, den ich habe, ziehe ich da vor Rayo. Und ich würde mir fast wünschen, dass es natürlich, also dem Verein wünsche ich natürlich, dass es anhält. Nur sind sie aktuell Vierter und da möchte ja gern Barca hin. von daher, ja, also, ne, so ein bisschen. Barca kann sie ja überholen, aber Nachholspiel jetzt gegen Sevilla, sprechen wir später drüber. Wenn Barca das gewinnt, ziehen sie ja an Rayo sogar vorbei über Weihnachten dann, ne? Aber ja, grandios. Also sollte es Rayo einfach schaffen, unterm Weihnachtsbaum zu sitzen, während man Vierter ist, also auf den Champions League Plätzen zu überwintern. Grandios. Ja. Also die Tabelle muss sich jeder Rayo-Fan ausdrucken und an den Weihnachtsbaum heften dann. Also auch so, ja, selbst wenn sie dann Fünfter oder Sechster wären, ne? Weil Atleti und Barca noch vorbeiziehen können. Aber absolutes Wow. Ja. Für mich beste Saisonleistung aller Mannschaften.
Was man
Anspruch erwartet. Und was man übertrifft, was das betrifft. Wirklich stark.
Das absolut, wie wir reden da über die Heimstärke natürlich. Ich war ja schon dabei. Das ist wirklich ein Spektakel, wenn man dort vor Ort ist. Die Mannschaft wird einfach getrieben. Es ist purer Rock'n'Roll. Es ist aber auch Defensivstärke. Also wir sagen ja oft, sie spielen so ein bisschen unbekümmert nach vorne, egal was dann hinten passiert. Trotzdem haben sie erst 18 Gegentore. Also ich glaube, nur Sevilla, Real Madrid und Bilbao haben weniger. Das schon mal da auch absolut bemerkenswert als Aufsteiger. Sie haben den besten Vorlagengeber aktuell in La Liga. Oscar Trejo war jetzt an beiden Toren mit beteiligt und eben auch vielleicht so ein bisschen, ich würde gar nicht sagen, dass bei Rayo Vallecano jetzt so der ein oder noch ein anderer Spieler besonders hervorragt. Es ist so ein bisschen die Einheit, die es bei Rayo ausmacht und eben dann dahinter, wer ist für die Einheit zuständig, für die Motivation, für die Einstellung immer perfekt auf die Gegner. Es ist dann der Trainer, haben wir glaube ich auch schon öfter mal hervorgehoben. Andoni Iraola ist ja so mit 39 Jahren der jüngste Trainer in der Liga, so der spanische Nagelsmann. Da absolut auch erwähnenswert, was er da mit diesem kleinen Rayo, Mini-Kader, Mini-Budget, sie haben auch ein altes, schwaches Stadion, keinen Online-Shop für Tickets oder so, auch jede Menge Probleme, die Fans sind gegen den Präsidenten und so weiter und trotzdem sind sie auf einem Champions League-Rang als Aufsteiger, der ja auch irgendwie gerade so als Sechster, glaube ich, in der Segunda-Division durch die Playoffs hochgekommen ist. Das ist absoluter Wahnsinn und ja, höchsten Respekt dafür, Rayo.
Hoffen wir, das Märchen hält noch länger an. Hoffentlich können sie das konservieren ins neue Jahr. Ich meine, die Pause ist ja nicht lang. Was sind es? 8, 9, 10 Tage Pause, ne? Ist ja nicht so, als müsstest du jetzt hier einen Monat, wie oft in Deutschland, deine Form konservieren. Also es gibt gute Gründe, um zu sagen, das wird mindestens ein Top-10-Finish und dann vielleicht Top 8. Vielleicht werden sie 7., 6., 5. sowas. Also Stand jetzt gibt es da gute Gründe, dass das auch so weitergehen sollte. Aber auf lange Sicht würde es natürlich sehr verwundern, wenn sie vor Atleti und vor Barca in der Tabelle länger stehen würden. Ne?
Genau. Also irgendwann wird diese Magie vielleicht doch ein bisschen verblassen, auch zu Hause dann. Dann kriegst du vielleicht doch mal irgendwie, dann endet diese Serie. Anfang Januar müssen sie erst zu Atletico, dann auch ins Camp Nou. Dann Ende Februar kommt Real Madrid. Also da kommen schon noch ein paar gefährliche Aufgaben, natürlich noch Sevilla und so weiter. Es ist sensationell, was sie aktuell leisten. Man kann jetzt nicht erwarten, dass sie sich da auf den Champions-League-Plätzen halten. Aber wer weiß, vielleicht schaffen sie es ähnlich wie Granada vor 2 Jahren, die ja auch als Aufsteiger mit geringen Mitteln und einem überragenden Trainer natürlich nach Rieseneinheit da es in die Europa League geschafft haben. Als Siebter, glaube ich. Vielleicht kann irgendwie Rayo Vallecano, es wäre ein Märchen, ähnlich wie, na gut, Freiburg sind jetzt kein Aufsteiger in der Bundesliga, die sind ja auch sehr gut unterwegs. Rayo wäre da nochmal mehr ein größeres Märchen, wenn sie das schaffen sollten.
Ja, wenn du jetzt abpfeifst, hätten wir Freiburg und Rayo in der Champions League. Das musst du dir mal auf die Zunge zergehen lassen. Ne? Das ist wirklich geil. Also für die Vereine übrigens brutal. Ne? Dass so kleine Vereine dann diese, was sind es, 20, 25 Millionen Finanzspritze nur für die Teilnahme bekommen, wäre ja Wunder. undenkbar für die beiden Clubs. Und ja, es wäre komisch, das zu sehen, zu lesen dann. Aber ich würde es beiden Vereinen tatsächlich von Herzen wünschen, dass sie es schaffen. Nur bitte nicht auf Kosten des FC Barcelona. Aber bis dahin vergeht ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, genau, genau. Okay. Ich hatte auch kurz gesagt, von wegen, auch in dem Spiel gab es irgendwie strittige Abseitssituationen. Da war es eben dieses 1-0, da auch schnelle Kombination. Zack, zack, zack. Trejo auf Alvaro, der zurück in die Mitte auf Guardiola. Da stand eben auch Alvaro so ein bisschen im Abseits, aber eben auch da ein bisschen vielleicht gepfiffen im Zweifel für den Stürmer, konnte man nicht genau aufklären. 1-0 hat gegolten, danach wenig später hat das 2-0 gefolgt, dann gab es sogar noch einen Pfostenschuss, also Rayo ist spektakulär, wenn ihr euch ein La Liga-Spiel zur Auswahl anschauen könnt, gerne den Aufsteiger, zumindest zu Hause. Zumindest zu Hause. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir doch zum Partidazo. Gut, es gab natürlich mehrere Partidazos an diesem Spieltag, auch in Bilbao, aber wir gucken mal jetzt, was in Sevilla passiert ist. Wo soll man da anfangen? Wie schwach Atletico ist? 3 Niederlagen in Folge gab es noch nie unter Simeone. Oder wie gut Sevilla ist. Also, wie hast du das Spiel gesehen?
Wir fangen an mit dem Golasso von Rakitic, der mal wieder rausgehauen hat. Er ist ja nicht unbekannt dafür, da mal schön aus, weiß ich nicht, 25 Meter dann in Strahl loszulassen. Hat er das nicht sogar in einem Klassiko mal geschafft?
Ich glaube schon.
Ja. Hat man länger nicht mehr gesehen, aber ein bisschen was hat er noch im Tank. Also, ein Top-Tor natürlich. Und dann eigentlich Atletico sich wieder reingebissen und ich fand, es war in der zweiten Halbzeit wie so ein typisches Topspiel, wo sich beide mit dem Unentschieden arrangieren. Wenig Torchancen, viel Biss und Kampf und es geht zwar hin und her, aber meist nur im Mittelfeld und dann denkt man sich, ja, dann plätschert es halt zu Ende und es geht 1-1 aus. Aber Sevilla hatte einfach diesen Biss, diesen Hunger einen Ticken mehr, nämlich in der 88. Kann man übrigens sinnbildlich wunderbar erkennen an den Kollegen Ocampos, der das Tor geschossen hat, und am Kollegen João Felix, der das Tor nicht verhindert hat. Felix deckt Ocampos eigentlich bei der Ecke und ist dann völlig, also der Portugiese völlig gedankenlos, ja, was soll dann schon passieren? Und geht dann nicht mit Ocampos und Ocampos hat Bock, hat Gier, hat Wille und haut dann das im Nachschuss, im Rebound, das am rechten Pfosten dann das 2-1 rein. Einfach nur auf Felix schauen und dann siehst du, was der Unterschied war zwischen den beiden Mannschaften an dem Abend, wo es eigentlich kaum Unterschiede gab.
Ja.
Aber eben in der einen Szene schon. Ne? Der Biss, der Wille bei Ocampos und Felix so ein bisschen trantütig und gedankenversunken. Passt auch irgendwie zur Saison von Felix, wenn man ehrlich ist. Ne?
Ja, oder seiner gesamten Zeit schon bei Atletico. Ja, ist ein guter Punkt. Das Thema Wille hatte ich mir auch notiert, weil auch schon vor diesem 2-1, das war ja Delaney, der sich da so in die Luft geschmissen hat, um irgendwie noch an den Kopfball zu kommen, trifft dann die Latte. Von dort aus ging es zu Ocampos. Also Sevilla wollte das mehr. Das Stadion natürlich, wenn du die Verrückten hinter dir hast. Das war absolutes Ambientazo, mega Atmosphäre im Sanchez-Pizjuan. Dann so trägt dich dann die Mannschaft auch irgendwie noch zu einem späten 2-1 und wenn dann Atletico eh schon irgendwie nicht so gut drauf ist, jetzt eben 3 Liga-Niederlagen hintereinander, das erste Mal seit 2011, dann passiert sowas, auch wenn vielleicht ein Unentschieden irgendwo noch verdient gewesen wäre, aber ja, sollte einfach nicht sein. Sevilla ist historisch, hat jetzt so gesehen eine Rekordsaison. 37 Punkte, das gab es zum gleichen Zeitpunkt schon einmal, 2006 und 2007, damals aber eben noch nie mehr. Also das ist schon mal sensationell, wenn man so schaut auf die vor einem Jahr, auch eben nach jetzt, was haben sie, 17 Spieltagen. Damals hatten sie 30 Punkte, 7 weniger. Da sieht man schon mal, Sevilla irgendwie ist nochmal zusammengeeinter als vielleicht vor einem Jahr, nutzt dann auch die Patzer der Konkurrenz aus, ist jetzt auch endlich in Topspielen mal präsent. Für Lopetegui war es ja jetzt im 14. Topspiel, also wenn man alle Partien gegen Real, gegen Barca und gegen Atletico zusammenrechnet, war das erst der 2. Sieg. Da wurde es schon mal Zeit, dass da jetzt so das nächste Ausrufezeichen gesetzt wird, dass da Atletico mal wieder geschlagen wird und vielleicht gibt es ja gleich den 3. Sieg im 15. Topspiel am Dienstag gegen Barcelona. Aber da ist Sevilla wirklich gut drauf irgendwie. Funktioniert einfach.
Ja, das ist ein Topspiel, das wirklich toppig ist. Also vor allem vorab auch, bespricht alles für ein wirklich umkämpftes, spannendes Spiel. Barca kommt mit Selbstvertrauen in die Partie. Sevilla mit doppeltem, fünffachen Selbstvertrauen. Allein wie sie dieses Tor bejubelt haben. Ne? Da hast du gesehen, wie viel das für den bedeutet. Und vor allem fand ich rauszulesen, man merkt, die glauben an den Titel sogar, finde ich. Also die glauben, da geht mehr als nur hier Platz 4 und 3, den sie seit Jahren ja immer drin haben. Die merken, hey, wir können da ganz oben angreifen. Wir haben das in uns. Dieses Jahr geht was. Ich fand, das war der Spirit, dieser Torjubel mir zumindest vermittelt hat. So viel wie ihn das bedeutet, war ja auch, ich habe es ja sowieso gelobt vor 2-3 Wochen beim Topspiel in Bernabeu, fand ich die erste Halbzeit grandios von Sevilla, also wirklich für ihren Standard natürlich, ne? Dass er wirklich, dass du merkst, boah, der spielt eine Mannschaft, die traut sich was zu, die weiß, ey, im Bernabeu gegen Real, gegen den Tabellenführer, nee, wir machen Druck, wir gehen drauf, wir spielen mit Selbstbewusstsein. Da ist schon einiges dabei, wo ich sage, hoppla, Ausrufezeichen, die wollen da ganz oben hin und sie können ja quasi ganz oben ungefähr hin, nämlich wenn sie jetzt gewinnen, sind sie bis auf 3 Punkte an Real dran. Sprich, dann spürt Real Madrid wirklich den Atem von Sevilla, auch wenn natürlich Real dann selbst in Bilbao am Mittwoch dann wieder auf 6 Punkte weg kann. Aber trotzdem, es war ein Ausrufezeichen gegen Atletico zu gewinnen, und wenn du jetzt gegen Barca am Dienstag gewinnst, setzt du direkt das nächste fette Ausrufezeichen hinterher. Da bin ich gespannt. Also es ist echt ein sehr, sehr spannendes Party da. So freue ich mich sehr drauf. Ja, wobei, nicht aus Barca-Sicht unbedingt.
Ja, da weiß ich nicht, worauf jetzt Barca-Fans mittlerweile tippen, ob die jetzt auf Sevilla sie hoffen, damit es irgendwie Reals Meisterschaft nichts
mehr wird. Ja, das glaube ich nicht. Nee, das
Lopetegui, muss man da auch nochmal erwähnen, ist ja jetzt in seiner dritten Saison beim FC Sevilla, hat er wirklich mit Monchi zusammen sich eine super Mannschaft zusammengestellt, sehr guter Kader. Auch aktuell gibt es ja ein paar Verletzte mit Enesiri, mit Lamela, Suso aktuell außen vor, Jesus Navas, natürlich der Kapitän fehlt, und trotzdem funktioniert es einfach wieder, weil auf den Außen hast du trotzdem mit Acuña, Montiel, die Argentinier, die rauf und runter marschieren, gute Flanken schlagen. Rafa Mir ist eigentlich ein idealer Abnehmer. Mittlerweile trifft Lucas Ocampos wieder. Also da läuft es einfach wieder. Und jetzt eben, wenn auch diese Topspielschwäche mal abgestellt wird, gegen Atletico steht man jetzt, Lopetegui steht jetzt bei 8 von 15 möglichen Punkten. Das sieht gut aus. Gegen Barca ist das noch geht das besser. 2 von 12 möglichen Punkten, jetzt nur auf La Liga betrachtet, und gegen Real nur einer von 15 möglichen Punkten. Wenn sie auch in diesen entscheidenden Spielen da auch wirklich cool bleiben, abgezockt sind, dann können sie auch hätten sie auch im Bernabéu gewinnen können. So am Ende gibt das einen glücklichen Real Madrid-Sieg. Und ja, das wird so ein bisschen, das könnte den Unterschied ausmachen in dieser Saison, ob da wirklich Sevilla sich bis zum Ende hin bettelt mit Real Madrid um die Meisterschaft. Kommt es drauf an, behalten sie ihre Nerven in den Topspielen, können sie wirklich so weiter so als Einheit auf dem Platz stehen. Es ist auch bemerkenswert, was da so ein bisschen entsteht, weil sie natürlich auch eine überragende Defensive haben mit 12 Gegentoren erst. Die wurden jetzt nur einmal eben, das war so eine Standardsituation, der kommt einfach perfekt auf Philippes Kopf. So ist das dann eben passiert, das Gegentor kann passieren, aber ansonsten auch vorne wie hinten läuft es einfach gut beim FC Sevilla. Also Titelkandidat, kann Sevilla Titel? Ja, wenn sie die Topspielschwäche abstellen.
Ja, werden wir jetzt sehen am Dienstag. Wobei, ja, Barca ist Siebter, ne? Gibt jetzt wahrscheinlich Leute, die uns hier schreiben, hier wo Topspiel, wo ist ein Barca ein Top-Team? Klar, valides Argument aktuell aufgrund der Form, aber auch diesen FC Barcelona musst du trotzdem erstmal schlagen am Dienstag. Also ich bin da wirklich gespannt. Ich sehe da ein bisschen ein Augenhöhenduell, wobei, was nicht Augenhöhe ist, ist natürlich die Abwehr. Von Sevilla ist grandios. Ja. 12 Gegentore in 17 Spielen, das ist die beste Abwehr La Ligas, muss man auch erstmal ansprechen. Und Barcas Abwehr, 3 gegen Celta kassiert, 2 gegen Osasuna, jetzt 2 gegen Elche. Nicht ganz auf dem Niveau. Von daher, echter Prüfstein für Barcas Sturm, der sehr jung und unerfahren ist, und für die Abwehr, die sehr wackelig und löcherig ist. Also das wird wirklich super, super schwer im Sanchez-Pizjuan. Übrigens, ein Patreon, ein Kollege von uns, der Miguel, ist vor Ort. Im Sanchez-Pizjuan. Aktuell bin ich neidisch. Ob ich am Dienstag gegen 23.30 Uhr noch neidisch sein werde, werden wir dann abwarten.
Das stimmt, das könnte wehtun für Barca, aber mal schauen. Red mal noch kurz über Atletico. Die haben jetzt aus Defensivsicht ein historisch schlechtes Jahr 2021. Haben ja sogar noch ein Spiel vor sich. Es gab jetzt schon 52 Gegentore in diesem Kalenderjahr. So viele gab es noch nie unter Simeone. Sein Höchstwert war bisher 49. Das war im Kalenderjahr 2014. Zum Vergleich, letztes Jahr, wo sie eine sensationelle Hinrunde hatten, waren es nur 37 Gegentreffer. Also es ist wackelig, es fehlt so ein bisschen irgendwie. Oblak hat nicht das volle Selbstvertrauen. Jetzt haben sie natürlich auch hier und da mal Jimenez, mal Savic fallen aus. Irgendwie ist es nicht so geeint, nicht so maximal motiviert auf irgendwie Titel eingepolt wie noch vor einem Jahr. Sieht man auch, dass irgendwie Suarez nicht mehr so funktioniert wie vor einem Jahr. Logisch, da wollte das allen zeigen, aber irgendwie, es gibt hier und da zu viele noch Ungereimtheiten, Problemchen in der Mannschaft, wenn auch ein Oblak nicht mehr in Weltklasseform ist. Ja, dann stehst du eben da wie aktuell auf Platz 5 als Meister.
Ja, es ist enttäuschend, aber da wiederholen wir uns ja jede Woche im Endeffekt, ne? Ich will ja auch nicht wie so eine kaputte Schallplatte klingen, aber irgendwas ist da verloren gegangen in den letzten Wochen, Monaten bei Atletico, und ich glaube, sie finden es selbst nicht. Also sie wissen nicht so wirklich, was es ist. Sind es die letzten 3% Gier, weil du bist halt Meister und ne, dann fehlen dir halt vielleicht ein paar Prozentpunkte, das wieder und wieder zu bestätigen. Wenn du dein großes Ziel erreicht hast, ne, dann fällt einfach ein bisschen was von dir ab und nicht jeder kann dann immer bei 100% sein. Dann hast du, weiß ich nicht, vielleicht die Abwehr zu häufig umbauen müssen, weil immer wieder Verletzte gab. Aber eigentlich haben sie es letztes Jahr ja auch gemacht, weil Jimenez ja auch nie 2 Monate am Stück fit ist. Also ja, die Dreierkette wird ja ständig durchrotiert und das war letztes Jahr auch kein Problem. Also irgendwie fehlen dir ein paar Prozent hier und da, auch Suarez, ne, ihm fehlen ein paar Prozent, war mal nicht fit, dann verletzt, dann trifft er nicht mehr regelmäßig, kommt nicht so in den Schwung. Irgendwie fehlen dir überall ein paar Prozent, auch bei Oblak, der schon 3-mal gepatzt hat. So summiert sich dann und aus 2+2+3+3% werden halt... Mathe, ja. Grüße, 15%. So. Und wenn die 15% dir fehlen, dann gewinnst du halt nicht.
Du nur noch 2 Punkte vor Barca.
Genau, so ungefähr ist das. Also ja, mal gucken, ob hier die kurze Weihnachtspause Atletico gut tut, um ein bisschen einen Reset im neuen Jahr zu starten, denn sie haben den bitter nötig, ganz klar.
Ja, in Granada müssen sie am Mittwoch noch ran. Mal gucken, ob sie da irgendwann mal wieder ein bisschen zu sich selbst finden. Wir gehen von einem Partidazo in Sevilla zu einem anderen Partidazo in Bilbao. Auch dort ging's ab. Man hat mal wieder gemerkt, wow, wie leidenschaftlich die Fans sein können, was für eine Riesenstimmung es geben kann. Ob jetzt im Sanchez-Pizjuan oder im San Mamés, auch in Anoeta und in Rayo ging's natürlich ganz gut ab. Da in Bilbao ist jetzt das Verrückte passiert. Athletic kann doch noch gewinnen. Die waren ja 8 Spiele ohne Sieg. Betis kann doch noch verlieren, die haben ja ein Rekordjahr 2021 eigentlich hinter sich. Ja, und am Ende geht das irgendwie 3-2 aus, auch mit einigen Golazos, immer schnell hin und her, Action, Canales, Traumpässe, Iñaki Williams trifft auf einmal wieder, ein Doppelpack geschnürt. Dann noch so ein später Winning Goal von DeMarcus, der irgendwie so leicht abgefälscht ins lange Eck trifft. Also das ist ein absolut sensationelles Spiel und ja, Bilbao kann auf einmal doch noch gewinnen, obwohl es auch da ein paar wichtige Ausfälle gab. Corona-bedingt Unai Simon und Inigo Martinez, der Abwehrchef, ausgefallen, werden da auch noch am Mittwoch gegen Real Madrid fehlen. Aber jetzt haben sie wieder Selbstvertrauen, vielleicht reicht das ja für einen großen Fight am Mittwoch gegen den Tabellenführer.
Auch da eigentlich muss dieses Spiel unentschieden ausgehen. Und ich glaube, ich hätte unentschieden getippt, oder?
Muss ich mal gucken, wo ist er denn?
Ich glaube schon.
Alex bei... Bilbao, was ist Betis 1-1,
ja. Ja, so. Und wann fiel das Tor? In der 90., 89. Jo. Durch einen abgefälschten Schuss von, ich glaube, Oscar de Marcos, der in 3 Jahren irgendwie ein Tor geschossen hat.
Ja.
Also auch da wieder, ne? Bevor du es hier reinreibst, dass ich nur 20. bin und dich lustig machst, ich müsste eigentlich 10 Punkte mehr auf dem Konto haben, dann hätte ich wahrscheinlich sogar den Tagessieg geholt. Ja? So. Also einfach nur die blöden 3 Tore, die in der 90. da fielen, haben mich so viele Punkte gekostet. Ja, also unglücklich, um aufs Spiel zu kommen. Mhm. Unglücklich für Betis natürlich. Ne? Normalerweise endet das unentschieden und dann kann sich keiner beschweren und Betis würde sehr gut mit einem 2-2 im San Mamés nach frühem Rückstand, glaube ich, leben können. Mhm. Auch wenn sie natürlich zwischenzeitlich sogar führten, aber ja, manchmal hast du halt, ne, so ein abgefälschtes Ding, das dir da reinfällt. Munter putzen weiter, trotzdem Betis Dritter. Ja. Also hättest du das vor der Saison gesagt, auch da muss man den Hut verziehen. Das ist eine grandiose Saison, die Verdi Blancos da spielen. Also das ist schon gut.
Ich hatte sie ja immerhin schon auf Platz 5 getippt, so in der Abschlusstabelle. Hab dann nicht gedacht, dass Atletico und Barca so weit abstürzen. Aber ja, ist eine starke Saison auch da wieder. Es sah eigentlich wieder nach gutem Fußball aus. Juanmi mal wieder getroffen natürlich. Nabil Fekir ja auch mal wieder einen rausgehauen. Das ist schon, wie die Mannschaft funktioniert. Auch Canales, gutes Spiel gemacht. Egal, ob dann auch vorne Willian spielt oder Borja Iglesias. Sieht einfach gut aus. Aber diesmal eben einfach Athletik ein bisschen das Quäntchen Glück gehabt und nachdem Iñaki Williams im Bernabéu ja noch teils kläglich gescheitert ist, den Ball gar nicht richtig getroffen hat, wirkt dann hier und da vielleicht doch ein bisschen überspielt, logisch nach, keine Ahnung, 230 Spieltagen hintereinander, da jetzt mal an diesem Spieltag voll da gewesen, auch ein bisschen das Glück gehabt, dass es doch das Tor gezählt hat, das erste, leicht abseitsverdächtig, aber im Zweifel für den Stürmer. Ja, und einfach Bilbao wieder da. Mittwoch kommt Real Madrid. Wird ein guter Kampf. Mal gucken, ob Modric fit wird. Wahrscheinlich nicht. Casemiro fehlt, gelb gesperrt. Hazard, ja, okay. Darf wahrscheinlich noch mal ran, weil Rodrigo und Asensio auch immer noch positiv getestet sind. Also das Mittwochabend könnte sich lohnen, da einzuschalten.
Das wären überhaupt sehr unbequeme Gastspiele. Barca in Sevilla, Real in Bilbao und Atletico in Granada. Und alle drei, also erstens drei Auswärtsspiele sowieso schwer, und alle drei haben ja auch gewonnen. Also auch Granada hat ja 4-1 Mallorca abgeschossen. Ne? Mhm. Bilbao Selbstvertrauen getankt, Granada Selbstvertrauen getankt, Sevilla Selbstvertrauen getankt. Das wären richtig, richtig schwere Spiele für die großen drei. Mhm. Wären wir wirklich komplett überrascht, wenn keiner der drei gewinnen würde? Ich nicht.
Ja, ist schon gut möglich. Ich weiß noch nicht, was ich tippe. Ich glaube, ich gehe trotzdem auf irgendwie knappen Real Madrid 1-0-Sieg, wieder das Dusel-Ding zurückkriegen, das Glück wie schon im Hinspiel gegen Bilbao. Aber ja, mit den Ausfällen hat Bilbao ja auch, die sind aber auch englische Wochen nicht gewohnt, jetzt wirklich. Ah, mal schauen, müssen wir nochmal gucken, was man da...
Ich muss auch noch in mich gehen, ich bin mir auch noch nicht sicher, aber so allgemein, ne? Ey, Granada jetzt 4-1 gewonnen, Atletico 3 Pleiten in Folge, ich wäre doch überhaupt nicht überrascht, wenn es, ja, kann ja unentschieden ausgehen, so Sevilla, Barca, warum soll das nicht unentschieden ausgehen, oder Sevilla gewinnt, und wenn du als Real Madrid nur 0-0 oder 1-1 in Bilbao spielst, kann sich auch A, keiner beschweren, und B, wäre keiner überrascht. Das ist immer unbequem, das dann ist. Also von daher, richtig, richtig schwere Prüfsteine für die großen drei da in Spanien am Dienstag
und Mittwoch. Vorm Weihnachtsfest wird es nochmal ungemütlich. Ja. Soweit zum 18. Spieltag. Wir haben noch eine coole Frage bekommen vom Ole. Da geht es mal nicht rein um La Liga. Er schreibt: Ich habe Fragen zur Youth League. Wie sind die Ergebnisse da zu bewerten? Geben die Auskunft über die Qualität der Jugendmannschaften? Warum ist Barca da so schlecht verglichen mit anderen spanischen Teams? Liegt es daran, dass die meisten Spieler in der Profimannschaft schon sind? Und sind die deutschen Jugendteams wirklich so mies, außer vielleicht der BVB? Das sind so seine Fragen zur Youth League. Willst du da mal anfangen?
Ja, also grundsätzlich zu all diesen Vereinen fällt es mir natürlich recht schwer, da eine Meinung abzugeben. Bei Barca ist es so, ich habe neulich Barca gegen Benfica geschaut, also das Youth League-Spiel im Stadion, als ich in Barcelona war. Und da habe ich mich mit einem Agenten unterhalten. Das sind ja viele Scouts, zwei deutsche Scouts waren da auch von Gladbach und Bayern übrigens auf der Tribüne.
Lass nicht Sport 1 hören, den Podcast.
Das weiß ich nicht. auf jeden Fall mit einem Scout unterhalten, und der hat gesagt, bei Barcas U19 ist jetzt kein Spieler dabei, der herausragt, der wirklich so talentiert ist, dass er als Agent sagen würde, boah, das ist ein super talentierter Mann. Ist jetzt seine Meinung, kann ich jetzt nicht so sagen, weil U19 schaue ich viel zu selten, aber da war ich vor Ort und der schaut halt jedes Spiel, der ist ja in jedem Spiel im Stadion. So. Also von daher, die Meinung von diesem Scout, die ist schon irgendwo vielleicht berechtigt oder zumindest eine klare Aussage. Was natürlich dazu kommt, ist, Barca zieht die ganzen Jugendspieler jetzt aktuell von Barca B, aber auch von der U19 zu den Profis hoch. Also Alejandro Balde, der Linksverteidiger, würde beispielsweise noch U19 spielen, um jetzt mal einen zu nennen. Ja. Auch Ilaic letztes Jahr könnte ja noch U19 spielen. Gavi dieses Jahr ist 17, könnte noch U19 spielen, würde noch U19 spielen. Also auch das ist natürlich ein Grund, dass die alle zu den Profis jetzt hochgezogen wurden, weil sie da eingesetzt werden müssen aus Verletzungsgründen, aus katastrophalen Kaderplanungsgründen. Und natürlich bluten dann die Jugendteams ein bisschen aus, wenn die besten Spieler dann nicht mehr spielen. Ne? Klar. Also das ist so der Grund bei Barca.
Ja, Ole hat ja auch gefragt, speziell, warum Barca da so schlecht ist. Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Wenn wir mal schauen, auf die Youth League wurde schon 7-mal ausgetragen. Ja, und Barca ist Rekordsieger, gemeinsam mit dem FC Chelsea 2-mal das Ding gewonnen. Aber es zeigt sich einfach immer bei jeder Mannschaft, der Sprung von der Jugendmannschaft zu den Profis ist einfach gewaltig. Also 13-14 hatte Barca gewonnen. Da waren noch Talente wie Munir, jetzt beim FC Sevilla, Adama Traoré dabei. 2018, da kennt man jetzt immer noch Mingesa, Ricky Puig, auch Miranda. Wo ist der? Bei Betis, glaube ich. Das sind so die Namen, die vielleicht noch die größten Namen aus diesen Kadern sind, aber viele andere sind dann doch einfach weiter irgendwo unter dem Radar. Es ist schwierig, sich da speziell in der ersten Liga, dann speziell auch bei Real oder Barca festzusetzen. Deswegen bin ich auch bei Real Madrids Talenten da vorsichtig. Als die Königlichen 2020 die Youth League gewonnen haben, war natürlich auch Gutierrez, Blanco, Arribas, Peter Federico dabei. Aber so das letzte wirklich große Talent, wo ich schon gesehen habe, da könnte wirklich Weltklasse kommen, war wirklich Achraf Hakimi, den ich oft einfach in der U19 in der Castilla gesehen habe. Und alle anderen, ja, die können irgendwo wie ein Oscar Rodriguez mal beim FC Sevilla landen oder so, aber für wirklich Weltklasse, um dann bei Real und Barca sich festzuspielen, das ist so ein gewaltiger Sprung, wo du dann auch eine enorme Konkurrenz neben dir hast. Schwierig. Und ja, auf Deutschland betrachtet jetzt mal so, ich weiß nicht, so die Bayern, was haben die in den letzten Jahren an Talenten wirklich rausgebracht? Ja, jetzt Musiala ist mal vielleicht so ein bisschen die Seltenheit, aber davor das letzte wirkliche Eigengewächs war dann vielleicht Thomas Müller. Also da irgendwie vielleicht auch im deutschen Nachwuchsbereich, weiß nicht, ob man jetzt Kai Havertz oder Würz und so weiter da als die Aushängeschilder nennen kann. Vielleicht sieht man auch das dann daran, dass da die deutschen Youth League Teams nicht so wettbewerbsfähig sind oder dass deswegen auch einfach, ja, Chelsea, Barca, auch Porto schon die Youth League gewonnen haben. Also schwierig da ein Urteil zu machen.
Oder? Wobei aus Barca Sicht ist es natürlich trotzdem sehr, sehr enttäuschend. Du hast es ja angesprochen, dass Barcelona Rekordsieger ist in der Youth League. Zweimal in Folge in der Gruppenphase ausgeschieden. Das ist einfach...
Ach echt?
Ja, das ist einfach... zu wenig und blamabel, da muss man schon auch zugeben. Also für den Anspruch des FC Barcelona ist, ähnlich wie in der Champions League, du musst diese Gruppenphase überstehen. K.O.-Spiel kannst immer ausscheiden, klar, sagt keiner was, aber die Gruppenphase musst du eigentlich überstehen. Von daher war das enttäuschend und schwach, aber wie gesagt, die Gründe habe ich ja genannt. Mhm. Im Endeffekt, ja, ist ja trotzdem die Jugendarbeit bei den Spaniern grandios, ob bei Real oder bei Barca, ne, was da alles nachkommt. Es reicht nicht immer für die Profimannschaften der beiden Vereine, aber oft genug halt für die Levantes, Retafes, Villarreals oder zumindest Betis dieser Welt, dass, ne, dass die ganzen Jugendspieler da irgendwann unterkommen. Also von daher ist die Jugendarbeit schon herausragend trotzdem.
Absolut. Auch da habe ich die Statistik parat, kam mir jetzt erst vor ein paar Wochen, von wegen die meisten Spieler in Europas Top 5 Ligen stammen aus Real Madrids und aus Barcelonas Nachwuchs. Jeweils 42 Profis kommen da aus La Fabrica oder aus La Masia. Also bei Real Madrid sind das Jungs wie Juan Mata oder auch Philipp Lienhardt oder viele, viele andere. Oscar Rodriguez natürlich, José Lu. Nach Barca und Real kommt dann Olympique Lyon mit 32 Spielern, die irgendwo in den Top-Ligen ihr Geld verdienen. Wenn man es aber auf alle europäischen Top-Ligen betrachtet, da ist Ajax Amsterdam ganz oben mit 81 Spielern, die aus ihrem Nachwuchs kommen, dann Schachtar Donetsk mit 75, Real Madrid ist da mit 62 Spielern, die dann auch noch in Portugal oder so spielen, auf Platz 7 immerhin, also auch das beachtlich, aber ja, Youth League einerseits, muss ich aber auch noch sagen, finde ich gut, dass dieser Wettbewerb so vor, wann war das, 6-7 Jahren eingeführt wurde, weil man da doch vielleicht hier und da nochmal ein Talent zu sehen bekommt, wie auch ein Hakimi. Nicht jeder schafft den Durchbruch, das ist nun mal beim Fußball, dass du nur diese 0,1% hast, die sich wirklich festsetzen, aber an sich Youth League eine gute Sache und ja, bin ich gespannt, was man da in Zukunft nochmal sieht, weil manchmal hast du doch ein paar Juwelen auf dem Platz.
Absolut. So, schöne Alex, Frage zum Abschluss.
Ja.
Verweise ich doch glatt auf unsere Patreon-Seite, patreon.com/tikitaka-podcast. Da könnt ihr Supporter werden und die Supporter haben natürlich Fragen zu stellen, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir dürfen natürlich.
Pflicht.
Pflicht, absolute Pflicht. Ja.
Dürfen wir
Fragen stellen, die wir sehr, sehr gerne in diesem Podcast beantworten können. Ihr könnt natürlich die Fragen auch uns privat stellen, denn ihr könnt am Discord-Channel teilnehmen. Für bestimmte Kategorien auf Patreon, die bekommen eben den Zugang zu unserem Discord-Channel. Da können sie auch mit uns oder mit den anderen Community-Membern austauschen. Also guckt da mal vorbei. patreon.com/tikitaka-podcast und werdet Supporter, wenn euch das gefällt, was wir hier machen.
Link ist auch in der Description natürlich. Wir können jetzt nur noch ankündigen von wegen, also wir sind jetzt nochmal englische Woche vor Weihnachten, wollen wir dann nochmal am 23., also am Donnerstag, einen kleinen Quickie aufnehmen zu eben den Topspielen,
ob Real Madrid
und Barca wieder patzen. Dann am 25. geht die Sonderfolge online mit euren coolen Fragen, unseren vielleicht ganz netten, lustigen Antworten. Gab auch ein Quiz, also lohnt sich das Einschalten dann. Dann sind wir für heute fertig, oder, Senior?
Heute fertig. Sonderquickie, ne, oder Special-Quickie nach der kleinen englischen Woche. Am Donnerstag Patreon-Sonderfolge für alle Supporter, für alle Patrons. Am Boxing Day, wie der Engländer sagt. Und dann machen auch wir eine Wöchchen Pause, aber mehr ja nicht. Denn am 2. und 3. Januar geht es ja in La Liga wieder weiter. Sprich, am 3., glaube ich, ist der Montag, sind wir auch wieder da,
Herr Kern. Muss ja.
Schlag auf Schlag geht's hier.
Schlag auf Schlag, so ist es. Gut, liebe Leute, gute, schöne Woche und dann bis am Donnerstag. Hasta la próxima. Ciao.